Der Daniel hat uns den Text zu der Feindesliebe gelesen, oder einer von diesen Texten. Das von der Feindesliebe steht ja an mehreren Orten, verschiedene Male im Neuen Testament. Und der Abschnitt, der zu dem heutigen Stolperstein geführt hat, wo mich hergetragen worden ist, ist ein ganz starker Gegenpol dazu. Und der Abschnitt von heute, Lukas 22, 35, 38, das steht so nicht an so vielen Orten wie die Feindesliebe, aber das steht eben auch. Und darum ist das die Frage heute, ja, sollen wir jetzt ein Schwert kaufen oder unsere Feindesliebe? Ich lese diese Verse mal noch zum Einstieg. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel und ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Denn in der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte, genug davon. Jetzt, was stimmt? Sollen die Jünger ihre Feinde lieben oder sollen sie sich Schwerter kaufen? Oder was ist ein gutes christliches Leben? Wir dürfen uns ja hier eins zu eins bei den Jüngern sehen. Wie sollen wir als Christen uns verhalten? Sollen wir unsere Feinde lieben? Sollen wir für sie beten? Sollen wir die anderen Backen herhaben? Sollen wir uns ausnutzen? Es gibt Bibelstellen, auch vorhin bei der Feindesliebe, die Daniel gelesen hat, ist es auch so in die Richtung gegangen. An einer Stelle steht es so, wenn jemand vor dem Gericht deinen Mantel erstreiten will, dich will zwingen, dir seinen Mantel zu geben, dann gib ihm auch noch dein Hemd dazu. Nein, wenn er dein Hemd will, gib ihm auch noch den Mantel dazu. Excuse. Also wirklich sich über den Tisch ziehen und ausnutzen. Ist das, was wir als Christen sollen? Oder sollen Christen wehrhaft und gut vorbereitet sein auf alle Eventualitäten? Eben mit dem Schwert so, dass man sich gegen Räuber verteidigen kann. Sollen Christen Verantwortung übernehmen und sich und den Nächsten schützen können? Für Angegriffene einstehen, wenn nötig auch mit Gewalt? Also wenn jemand Schutzloses angegriffen wird auf der Straße, sollen wir als Christen zuschauen oder eingreifen? Ja, was ist jetzt? Was ist richtig? Ich möchte zuerst mal vom ganz grossen Bild herkommen und dann immer ein bisschen näher zoomen. Also wir kommen erst am Schluss wieder zu diesem Text her. Zuerst das ganz grosse Bild. Wenn wir in die Bibel schauen und uns fragen, was ist Gottes Wille für die Welt und für uns Menschen, dann sehen wir da, dass Gott zum Beispiel ein friedliches Zusammenleben von allen Geschöpfen anstrebt. So war es vor dem Sündenfall. Und dann im Alten Testament begegnet uns ganz oft das Wort Shalom, Frieden oder Ruhe. Dann finden wir Verheißungen auch noch im Alten Testament, dass Schwerter zu Pflügen sollen umgeschmiedet werden. Und zwar ganz einfach, weil man sie nicht mehr braucht. Weil niemand mehr das Kriegshandwerk wird lehren, wird man keine Schwerter mehr brauchen. Gott verheißt Frieden. Und das, was Gott will, das, was Gott darauf herarbeitet, ist Frieden. Und dann kommt Jesus und sagt, das Himmelreich ist nachher gekommen. Es ist nicht mehr weit. Also all das, was das Alte Testament verheißen hat, dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, weil man kein Kriegshandwerk mehr muss lernen muss, weil man es nicht mehr braucht, das ist das Himmelreich. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist nachher gekommen. Ich bringe euch den Frieden, was das Alte Testament verheißen hat. Und Jesus lebt vor und Jesus erklärt, wie das ein Leben als so ein himmelreiches Bürger aussieht. Er hat ganz oft von Liebe, Gott lieben, den Nächsten lieben, sich selber lieben. Das ist so der Kern der Frage, wie sieht ein gutes Leben als Christ aus? Was ist das wichtigste Gebot? Und dann eben mehrere Mal die Aufforderung, finden zu lieben, den Widersacher zu vergeben, für sie zu beten und unsere Angelegenheiten in Frieden zu klären, statt vor Gericht zu ziehen. Das Reich von Gott ist ein Reich vom Frieden. Und zwar schon hier und jetzt. Und erst recht, wenn wir ganz ans Ende schauen, in den beiden letzten Kapiteln, da beschreibt die Bibel den neuen Himmel und die neue Erde. Und da sehen wir, dass alle Konflikte werden beigelegt sein. Sowohl die Konflikte unter uns Menschen in der sichtbaren Welt, wie auch die Konflikte in der unsichtbaren Welt, wo man sagen kann, der Teufel führt Krieg gegen Gott. Alle Konflikte werden beendet sein, der Teufel wird besiegt sein. Und als Folge davon gibt es kein Leid mehr und kein Schmerz mehr. Endlich Frieden. Also wenn wir uns fragen, was will Gott? Dann ist klar, Gott will Frieden, Gott will Shalom. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ja, wenn wir die Bibel ein bisschen an anderen Stellen aufschlagen als die, die ich jetzt gerade hervorgehoben habe, dann finden wir in der Bibel auch Haufen Krieg. Zum Beispiel beim König David. Da werden Tausende und Abertausende von seinen Feinden umgebracht, von seinen Soldaten, zum Teil auch von ihm selber. Und von dem David heisst es ja, er sei ein Mann nach dem Herz Gottes gewesen. Der Nathanael Müller hat uns vor 2 Wochen eine tolle Predigt dazu gehalten, dass es bei dieser Aussage über den David eben nicht um seinen äußerlich heiligen Lebenswandel, sondern um seine intime Beziehung zu Gott geht. Die kann man nachhören bei uns auf der Homepage, wer das noch möchte, wer die verpasst hat. Aber obwohl der David eben der Mann nach dem Herzen von Gott ist, darf er Gott den Tempel nicht bauen. Und zwar, weil er so grosse Kriege geführt hat und weil er Blut in Menge hat fliessen, heisst es in der Bibel. Sein Sohn Salomon, der lebt in einer Friedenszeit und der darf den Tempel bauen. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann haben wir den Eindruck, dass die Kriege, die zum Beispiel der David geführt hat, oder auch andere Kriege im Alten Testament, tatsächlich das sind, wo Gott im Moment dazu beauftragt hat. Also Gott hat dem David gesagt, geh, führ den Krieg, besieg deine Feinde. Aber offensichtlich gilt das nur für den Moment und ist nicht Gottes Grundprinzip von «Ich will immer Kriege und Feinde besiegen». Dass gekämpft wird, dass Kriege geführt werden, das scheint eher eine Notlösung zu sein, die es jetzt in dieser Zeit halt braucht. Aber Gottes Reich, Gottes herrliche Gegenwart und Blutvergießen, Blut in Menge, die geflossen ist, passt nicht zusammen. Der grosse Kriegskönig, der David, der darf Gott den Tempel nicht bauen, weil kriegerische Macht und Gottes Herrschaft passen nicht zusammen. Der grosse Friedenskönig, der Salomo, der soll den Tempel bauen, weil das verkörpert Gottes Reich. Salomo kommt, sein Name kommt von Shalom, also von Frieden. Also man könnte sagen, es gibt Krieg und Gewalt, es gibt das Schwert, es braucht das Schwert. Manchmal ordnet Gott doch Krieg an, aber Gottes grosser Plan ist Frieden und nicht Krieg. Aber solange wir noch nicht in seinem ewigen Friedensreich leben, ist Gewalt schlicht und einfach ein Teil unserer Realität. Darum braucht es staatliche Gewalt zum Beispiel, um die Gewalt und den Unfrieden kontrollieren und reduzieren. Staatliche Gewalt soll ja eigentlich immer darauf hinschaffen, dass Gewalt weniger wird. Gut ausgelebte staatliche Gewalt. In Römer 13 fordert uns Paulus auf, unserem Staat und seiner Gewalt unterzuordnen. Übrigens auch dort, wo der Staat eher im Recht von schlecht ausgeübter staatlicher Gewalt ist, nicht nur dort, wo der Staat alles richtig macht. Also auch wenn Gewalt nicht Gottes Absicht entspricht, so ist es doch richtig, dass zum Beispiel der Staat jetzt Gewalt ausübt, um ein möglichst grosses Mass an Recht und Ordnung zu halten. Über die staatliche Gewalt könnte man ganz eigene Predigten halten. Das ist in den letzten Jahren genug gemacht worden, das machen wir heute nicht. Wir gehen auch noch mal ein bisschen näher an unser Thema her. Wir leben also jetzt in einer Welt, wo Gewalt eine notwendige Realität ist. Sie ist eine notwendige Realität, aber Gewalt ist nicht die notwendige Realität. Gewalt ist nicht das, was die Not wendet, aber es ist noch notwendig im Moment. Jetzt, wie sollen wir uns als Christen darin positionieren? Verkletten wir so das Ideal, sind wir mehr auf der Seite der Idealisten, die sagen, Gottes endgültige Ziel ist Frieden. Das würde bedeuten, als Christen verweigern wir uns jeder Gewalt. Wir praktizieren Findesliebe bis zum Äußersten, also bis ans Ende unseres eigenen Lebens. Und wir leben einen christlichen Pazifismus. Ist es das, wo wir sagen, das ist die Position, die wir als Christen einnehmen müssen? Oder müssen wir sagen, ja, wenn Gewalt schon ein notwendiger Teil von unserer Realität ist, wo wir drin leben, dann soll die Gewalt auch gut und verantwortungsvoll gelebt werden. Darum ist es wichtig, dass gerade Christen das Schwert ergreifen, jetzt in Anführungszeichen, und sich zum Beispiel im Militär oder in der Polizei engagieren, um dort die Gewalt verantwortungsvoll zu füllen. Die Kurzantwort ist, bei dieser Frage brauchen wir kein Entweder-Oder. Ich glaube, beides sind Positionen, die wir als Christen können vertreten. Und es tut uns sogar gut als Christenheit, wenn es bei beiden Positionen und überall dazwischen gläubige Christen gibt, die das mit Überzeugung vertreten. Es ist also nicht ein Entweder-Oder, sondern eine Bandbreite, die wir uns als Christin bewegen können. Also, auf der einen Seite, aus christlicher Überzeugung verweigere ich mich jeder Gewalt und lasse mich lieber schlagen. Oder aus christlicher Überzeugung diene ich zum Beispiel bewaffnet bei der Polizei mit dem Ziel, die staatliche Gewalt gut zu leben. Es braucht beides und wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Die idealistische Position, also der christliche Pazifismus, wo die Findesliebe betont, das kann als Christ gelebt werden, aber letztendlich können wir die Position nur leben, dank denen, die auch als Christen oder auch nicht als Christen die staatliche Gewalt tragen. Wenn es die nicht gibt, die sagen, wir stehen in die Verantwortung rein, um die staatliche Gewalt zu tragen, dann wird hier die pazifistische Seite viel schwieriger zum Leben. Ich selber, ich neige eher zu dieser Seite. Ich habe eine extreme Hochschätzung gegenüber einem christlichen Pazifismus und tendiere manchmal mehr, manchmal weniger stark dazu. Aber beide Positionen dürfen nie in eine Überheblichkeit führen, weil wir müssen uns wie bewusst sein, die eine Position ist eigentlich nur möglich dank der anderen. Die als Christen die staatliche Gewalt oder sonst auch Recht und Ordnung tragen, die brauchen als Gegenpol die die Findesliebe und die friedliche Seite vom Christentum hochhalten und die manchmal mit Frieden mehr bewirken können als mit der Gewalt. Und die auf der pazifistischen Seite stehen, die sind angewiesen auf die auf eine gute Art probieren, die staatliche Gewalt zu tragen. Also wir brauchen einander und ich glaube, wir brauchen die Position, die wir haben, mit einer heiligen Überzeugung und einer guten Portion Demut. Das war mal drumherum. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Text, der steht ja noch da vorne. Warum fordert Jesus die Jünger auf, Schwerter zu kaufen? Und für mich die grosse Frage, ja, was sollen denn die Jünger mit diesen Schwertern machen? Ein Fleischschneider wird es nicht sein. Also was sollen die Jünger und was sollen wir als Jünger mit diesen Schwertern machen? Zu dieser Frage kommen wir noch. Zuerst schauen wir kurz, wo steht das überhaupt? Lukas 22, es ist etwa in der Mitte von diesem Kapitel, ist der Abschnitt. Und in diesem Kapitel, da spitzt sich die Lage so richtig zu. Vor diesem kurzen Abschnitt mit dem Schwert lesen wir zuerst, wie der Judas seinen Verrat an Jesus plant und dann ausführt. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Passamal, das erste Abendmahl. Jesus redet mit ihnen über das Herrschen und Dienen und das bin eben der, der führt, soll sein wie ein Diener. Und unmittelbar vor dem Schwert sagt er zum Petrus, noch bevor der Hahn kräht, willst du mich dreimal verleugnen. Dann kommt das da. Und nach dieser Stelle mit dem Schwert gehen sie zusammen an den Garten Gethsemane. Jesus bittet seine Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten, während er allein ein bisschen weiter weg betet, und zwar so intensiv, dass Blut schwitzt. Dann wird er gefangen genommen. Petrus verleugnet Jesus tatsächlich. Jesus wird verspottet, in den folgenden Kapiteln verurteilt und gekreuzigt. Also merkt ihr, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Und diese Stelle steht nicht irgendwo so am Rand vom Neuen Testament, sondern mitten in den wichtigsten Stunden vom Leben von Jesus, mitten in den wichtigsten Stunden von der Weltgeschichte für uns als Christenheit. Und mitten steht das da. Was auffällt, wenn wir den Text anschauen, ist, Jesus erinnert seine Jünger an ein Frühjahr. So fängt er an. Da, wo ich ihn ausgeschickt habe, auf eure Missionsreise, wo ihr allein unterwegs war, ohne etwas mitzugeben, wie ist es denn da gegangen? Wie ist es früher gewesen? In diesen 3 Jahren, wo wir miteinander unterwegs waren. Hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts hat euch gefehlt. Und dann sagt Jesus am Anfang vom Vers 36, je nach Übersetzung steht da, aber jetzt, oder hier neue Genfer, von jetzt an gilt Folgendes. Also früher war es so gewesen, und von jetzt an gilt Folgendes. Es hat eine Zeit gegeben vor diesem Tag, das war so und so gewesen, und nach heute wird eine Zeit kommen, da wird es anders sein. Von jetzt an gilt. Der Tag von der Gefangennahme und von der Kreuzigung von Jesus, der steht für eine Zeitwende. Ab dem Moment ist alles anders. Und ich glaube, Jesus sagt seinen Jüngern das da, weil er probiert mit allem, was er kann, sie so gut wie möglich auf die Zeitwende vorzubereiten. Weil das, was da passiert, ist eigentlich unmöglich, sich als normaler Mensch darauf vorzubereiten, wenn man mit drinnen steht. Und Jesus probiert sie so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Jetzt, was meint er denn damit? Meint Jesus, wir brauchen Schwerter, zum Zleich von Gott, wo ja heute kommt, mit Waffengewalt zu fördern? Oder sagt er, wir brauchen Schwerter, um uns in den kommenden Stunden zu verteidigen, weil die kommenden Stunden werden brutal? Meint er das? Ich sehe den Zenz Kopfschütteln. Der Petrus, der scheint es so verstanden zu haben. Und ich finde es mega naheliegend. Wenn ich Petrus wäre, ich hätte es wahrscheinlich auch so verstanden. Weil, wo kurz später die Soldaten kommen und Jesus gefangen nehmen, nimmt er das Schwert, also eins von diesen beiden da, nehme ich an, nimmt er das Schwert und haut einem von denen das Ohr ab. Jetzt könnte man sich fragen, ist das Mut oder Wahnsinn von Petrus? Sie sind ein kleines Grüppli, sie haben zwei Schwerter und da kommt eine Gruppe Soldaten, Wächter, auf jeden Fall bewaffnete und trainierte Menschen, die ausgebildet sind für das. Und er schlägt einfach mal drauf los. Der Petrus, der wird ja im Zusammenhang mit diesem Kapitel immer ein bisschen feig dargestellt und ich finde das mega unfair. Ich glaube, der Petrus war echt parat gewesen, für Jesus sein Leben zu geben und zu sterben, so wie es wenige Verse vorher gesagt hat. Aber Jesus hindert nicht an und sagt, wow, 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 Petrus, ganz ruhig, du hast mich da falsch verstanden, das Ohr flicken wir wieder. Und der Petrus weiss nicht mehr, was machen. Und dann ist ja wie klar, dass die so eine Situation reinrassel ist, wie es nicht mit der Verleugnung ist, weil er geht zwar mit, aber er weiss, ich darf irgendwie nichts machen, was mache ich denn jetzt? Und, well, genau. Steckt das Schwert weg, sagt Jesus zu ihm im Johannes 18, Vers 11. Um das ist es also nicht gegangen. Die Schwerter waren offensichtlich nicht für den Abend gedacht. Das können wir mal ausschließen. Im Vers 38, da sagen die Jünger ja eben, hier sind zwei Schwerter. Und Jesus antwortet, wörtlich steht da, es ist genug. Und es ist nicht so klar, wie man das übersetzen soll. Oder aufgrund vom Text, aufgrund von der Übersetzung, kann man nicht so klar sagen, was er damit meint. Es braucht ein bisschen Interpretation, es braucht einen Zusammenhang von der Bibel, um die Wörter da zu verstehen. Es könnte heissen, dass Jesus sagt, es ist genug, das reicht. Also, okay, das sind zwei Schwerter, das ist gut, das ist genug, das passt so. Oh, wow, danke vielmals. Das würde dann bedeuten, dass Jesus wirklich will, dass seine Jünger die zwei Schwerter haben und dass er davon ausgeht, die brauchen die allenfalls einmal. Das würde bedeuten, dass Jesus nach seiner Kreuzigung vielleicht mit einer Anarchie rechnet, wo sie die Schwerter brauchen, um sich zu verteidigen, oder dass sie sie gebraucht hätten, um sich unterwegs gegen Räuberhorden zu verteidigen. Aber wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann merken wir von all dem nichts. Also nach der Auferstehung von Jesus, die Schwerter der Jünger sind kein Thema mehr. Die Missionsreisen, die wir davon lesen, in der Apostelgeschichte, die waren ja durchaus gefährlich gewesen. Aber wir lesen nie davon, dass einer von diesen Missionaren hat ein Schwert genutzt, um sich zu verteidigen gegen Räuber, oder dass sie das hätte in Erwägung gezogen. Das ist kein Thema mehr. Also offensichtlich sind die Jünger nach der Auferstehung von Jesus zum Schluss gekommen. Vielleicht hat es Jesus ihnen auch noch mal erklärt, aber offensichtlich sind sie zu dem Schluss gekommen, dass er nicht gemeint hat, ihr müsst tatsächlich ein Schwert bei euch haben. Ich nehme an, sie haben Mäntel gehabt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, schreibt der Paulus an einer Stelle, schickt mir meinen Mantel. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Es ist jetzt ganz spontan durch meinen Kopf gezogen. Schickt mir ein Schwert, schreibt ihr ganz sicher nie. Also die Mäntel haben sie anscheinend zu behalten. Aber wenn die Jünger es nicht so verstanden haben, dann müssen wir sie offensichtlich auch nicht verstehen. Also Jesus scheint uns nicht zum Pistolenkauf aufzufordern. Aber was denn? Ich glaube, Jesus redet hier in einem Bild. Also das mit dem Schwerterkaufen ist eher ein Gleichnis als eine wörtliche Aufforderung. Und wenn man die Verse als Gleichnis versteht, dann würde es bedeuten, dass Jesus den Jüngern sagt, vorher, als ich ihn ausgesendet habe, dass sind die Menschen wohlgesonnen waren. Dort konnte ich überall herkommen und die Menschen haben gesagt, wow, dort kommt von Jesus, das ist toll, da will ich mehr hören. Komm doch in mein Haus, ich gebe dir zu essen und ein Bett und ich schaue, dass es dir gut geht. Und genau so haben sie es erlebt. Und Jesus sagt ihnen, damit könnt ihr nicht mehr rechnen. Wenn ihr in meinem Namen unterwegs seid, müsst ihr eher davon ausgehen, dass euch die Menschen nicht mehr wohlgesonnen werden sein. Dass ihr nicht mehr einfach überall versorgt werden. Darum nehmt in Zukunft den Beutel und die Tasche mit, dass ihr euch selber versorgen könnt. Dass ihr das Nötige für euch zusammentragen könnt. Der Paulus hat das gelebt, er war als Zeltmacher unterwegs, ist seinem Beruf nachgegangen und nebenbei Freizeitmissionar gewesen, könnte man sagen, mit ganz schön einer gefüllten Freizeit. Aber er hat selber für seinen Unterhalt gesorgt, in aller Regel. Aufgrund von dem, dass Jesus hier sagt, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass einfach für euch gesorgt wird. Und dann sagt er, wer einen Mantel hat, wer nur einen Mantel hat, soll den Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen dafür. Also, du brauchst das Schwert dringender als den Mantel. Das ist der Tausch, den sie machen sollen. Und wer das Schwert dringender braucht als den Mantel, wenn das jetzt ein Bild ist, dann können wir das so verstehen, dass Jesus sagt, ihr habt die Bosheit der Menschen mehr zu fürchten als das schlechte Wetter. Der Mantel schützt gegen das schlechte Wetter. Das Schwert schützt gegen die Menschen, die dich angreifen. Und Jesus sagt, mit dem schlechten Wetter werdet ihr ohne den Mantel zu schlagen haben, aber die Bosheit der Menschen werdet ihr mehr zu fürchten haben. Also es wird gerade ins Gegenteil kehren bei dieser Zeitwende, die Jesus hier vorhat. Ihr werdet überall mit offenen Armen aufgenommen, hinzu, ihr müsst eher um euer Leben fürchten. Du hast gesagt, ein Handy verkaufen und dafür Pistolen kaufen. Für heutige Menschen müssen wir vielleicht sagen, die haben die Bosheit der Menschen mehr zu fürchten als fehlendes WLAN. Das ist so etwa das Umfeld, das die Jünger von Jesus erwartet. Jesus ruft seine Jünger also nicht zu Waffengewalt auf, sondern er will sie darauf hinweisen, dass euer eigenes Leben wird auf dem Spiel stehen. Und wenn das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, dann heisst die Jünger ja auch zuerst mal falsch verstanden, so wie wir es ganz oft zuerst mal falsch verstehen, wenn wir den Text lesen. Weil ihre Reaktion ist ja, hey, schau mal, hier sind zwei Schwerter, wir haben schon. Und Jesus sagt ja dann eben, es ist genug. Und die Übersetzungen sind hier relativ unterschiedlich, ich habe es schon gesagt. Eine sagt, lass gut sein. Oder hier die neue Genfer sagt, genug davon. Und zwar nicht von den Schwertern, sondern genug von diesem Thema. Man könnte das so verstehen, unter dem Motto, ich sehe schon, ihr versteht mich noch nicht. Ich erkläre es euch den drei Tagen noch mal. Dann könnt ihr es dafür ein bisschen besser nachvollziehen. Jesus probiert, die Jünger vorzubereiten auf das Leben nach dieser Zeitwende. Kreuz und Auferstehung sind wirklich die Wende der Weltgeschichte. Das Wochenende, das teilt die Weltgeschichte in ein Vorher und Nachher. Und uns fällt das gar nicht mehr so stark auf, weil wir nur das Nachher kennen. Aber für die Jünger muss das unglaublich einschneidend gewesen sein. Jesus geht hier nicht weiter darauf ein, er erklärt es nicht genauer, weil er wahrscheinlich merkt, okay, mehr kann ich heute nicht mehr erklären. Ich habe probiert, was ich kann und jetzt müssen sie durch die drei Tage durchkommen. Und dann kommt ja die Auferstehung und dann setzen wir da wieder an. Vielleicht ist es den Jüngern später wirklich Sinn gekommen. Und sie haben verstanden, als Nachfolger von Jesus sind wir bedroht an Leib und Leben. Jesus sagt an anderen Orten, ich schicke euch wie Schaf unter die Wölfe. Und er sagt nicht, ihr sollt lernen handeln wie Wölfe, das wäre das Schwert. Ich schicke euch wie Schaf unter die Wölfe. Eigentlich Wahnsinn, weil kein Hirte machen. Und ihr bleibt scharf dort, bis ihr gefressen seid. Und was sagt der Auferstandene, wenn er zu seinen Jüngern kommt? So, jetzt üben wir Schwertkampf. Friede mit euch. Nicht von militärischer Ausbildung, jetzt nach der Zeitwende. Jetzt kann er es begreifen. Jetzt kann er ihnen erklären, was er gemeint hat damit. Und Petrus in Johannes 21 sagt Jesus ganz am Schluss, du willst gebunden werden und daher geführt werden, wo du nicht willst, um ihn vorbereiten auf den Tod, wo er stirbt. Also was sollen die Jünger mit ihren Schwertern machen? Nichts. Vielleicht doch Fleisch schneiden. Aber Jesus lädt hier in einem Bild zu ihnen. Er fordert sie nicht auf, effektiv Schwerter zu kaufen, sondern er bereitet sie auf ein Leben vor, das an Leib und Leben gefährdet ist. Und da können wir uns fragen, wo stehen wir? Bin ich vorbereitet? Ist für uns wahrscheinlich so unrealistisch und so komisch wie für die Jünger vor der Kreuzigung. Man kann es genauso wenig verstehen wie sie dann. Weil wir so in einer luxuriösen Situation sind heutzutage. Aber wir sollen uns fragen, bin ich vorbereitet, Jesus so noch dann nachzufolgen, wenn ich an Leib und Leben gefährdet bin? Wir probieren ja im Moment, ich schlage zu jeder Predigt den Bibelvers vor, um in der folgenden Woche auswendig zu lernen. Und der von der letzten Woche hat schon ein bisschen auf heute hergewiesen. Philipper 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und genau da werde ich mit dem Vers für heute nochmal anknüpfen. Ich glaube, ich habe ihn schon letzte Woche vergessen, auf die Folie zu tun, da habe ich noch da nicht gelaufen. Aber wir wollen ihn auswendig lernen und nicht ablesen. Matthäus 10, 39. Ich habe ihn jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung genommen, weil ich die bei diesem Vers am gäbigsten finde. Wer andere nehmen, wird sehen, es ist ein bisschen anders. Matthäus 10, 39, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wenn ihr andere Übersetzungen nehmt, dann werdet ihr sehen, da steht, wer sein Leben finden will, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Matthäus 10, 39 ist das. Übertragen auf unseren Text von heute Morgen. Wer sein Leben mit dem Schwert verteidigen will, wird es durch das Schwert wahrscheinlich verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben für Jesus zu geben, bekommt ein unverlierbares Leben. Jesus sagt seinen Jüngern, fürchtet nicht die, die nur den Körper töten können. Fürchtet Gott. Wer bereit ist, sein Leben zu geben, um Jesus willen, wird es finden. Wir singen jetzt miteinander das Lied, das ganz gut passt. Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im Namen Jesu. Ganz egal, für welche Seite dass wir uns entscheiden und wir sagen, ich probiere die staatliche Gewalt gut und verantwortlich zu unterstützen, oder ob wir sagen, ich verweigere mich der Gewalt, so und so stimmt. Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist immer in ihm.